Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
1920, vor 100 Jahren, hat sich Berlin in der ganz jungen Weimarer Republik zur Metropole gemausert. Und natürlich wollte man dann auch Hochhäuser so nach dem Modell wie in New York oder Chicago haben. Der Architekt Otto Kurz hat entsprechende Ideen dazu entwickelt und realisiert worden ist aber kein einziger. Aber wie Wolf Serentreusch findet, es lohnt sich, sich diese spektakulären Entwürfe doch nochmal anzuschauen.
So verlockend das Pergamentpapier auch raschelt, spektakuläre Skizzen von Hochhäusern im Original zu studieren, ist fast unmöglich.
Nein, den Kurz kriegen Sie heute nicht zu sehen.
Ortstermin im Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin. 180.000 Originalzeichnungen lagern hier. Liegt die gewünschte Skizze in der Schublade nicht oben auf, bleibt nur die Digitalversion. Museumsleiter Hans-Dieter Nägelke hütet die Kohlezeichnungen wie einen Schatz.
Das hat nichts mit Geringschätzung oder Hochschätzung zu tun, dass der Pölzig jetzt zufällig oben liegt und der Otto Kurz unten. Das ist einfach der Reihenfolge des Scans oder des Lagerns geschuldet.
Otto Kurz, das ist eine der herausragenden Persönlichkeiten der deutschen Architekturgeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nur kennt ihn kaum jemand. Warum? Vielleicht, weil seine zahlreichen Hochhausentwürfe zu visionär waren oder, wie Hans-Dieter Nägelke andeutet, zu früh in die Debatte kamen.
Er hat in der Zeit um 1920, glaube ich, für Berlin alleine 12 Hochhausentwürfe hergestellt, von denen die wenigsten zur Ausführung geplant waren. So auch das Hochhaus am Königsplatz. Das war kein konkreter Auftrag oder keine konkrete Idee, die dahinter stand, sondern es war sein Wunsch, einen solchen Entwurf zu schaffen, zu publizieren und in die Diskussion zu bringen.
Sein Entwurf vom Reichshaus am Königsplatz, einem riesigen Verwaltungsgebäude direkt neben dem Reichstag im Spreebogen, gehört zum Verrücktesten, was eine deutsche Architektenhand je zu Papier gebracht hat.
Die Sache ist nicht ganz einfach zu beschreiben. Es ist auf den ersten Blick ist es eine Stufenpyramide. Auf den zweiten Blick ist es eigentlich das Kreuz zweier Scheibenhochhäuser, die sich in der Mitte treffen und die sich zu den Seiten abtreppen und deswegen aus der Ferne den Eindruck einer Pyramide ergeben, was aus der Nähe noch dadurch bestärkt wird, dass dieses Kreuz noch sozusagen von einer Mauer, von einem Block umfasst wird, der allerdings auch schon wieder 9 oder 10 Geschosse hoch ist.
Die Stufenpyramide von Otto Kurz hätte die damals am Reichstag stehende Goldelse um ein Dreifaches überragt.
Wäre dieses Gebäude gebaut worden, wäre es heute noch das viertgrößte Gebäude in Deutschland. In Berlin sowieso mit Abstand das größte. Das höchste Hochhaus, was wir in Berlin haben, sind ja die Trap Towers mit, ich meine, 125 Metern. Und dieses Reichshaus am Königsplatz von Otto Kurz hätte 200 Meter bei über 40 Geschossen erreicht. Das ist schon gewaltig und insofern wäre das tatsächlich eine weithin sichtbare Stadtkrone gewesen.
Einen stadtbeherrschenden monumentalen Brennpunkt wollte Otto Kurz mit diesem Bau schaffen. Seine Nutzungsidee? Die Reichsbehörden in diesem einen Gebäude konzentrieren, dadurch die Betriebskosten senken und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Behörden verbessern. Mit dem schönen Nebeneffekt, dass Tausende von Wohnungen, die von den Obrigkeiten damals als Büros genutzt wurden, wieder dem ursprünglichen Zweck hätten dienen können. In heutigen Ohren eine großartig klingende Vision. Realisiert wurde sie nicht.
Vielleicht hat er sich vorgestellt, dass er letzten Endes auch einen Auftrag bekommt, aber in der Architektur ist es ja oft so, dass Visionen einfach in den Ring geworfen werden, um Diskussionen anzustoßen. Und insofern stellt sich die Frage, warum ist dieser Auftrag nicht realisiert worden in dieser Form überhaupt nicht. Es ist einfach ein Gedanke, eine Utopie gewesen. Aber dieser Entwurf stand tatsächlich ganz am Anfang in dieser Aufbruchszeit der Weimarer Republik und wollte mit den Mitteln auch des Expressionismus, auch mit den formalen Mitteln des Expressionismus dieser jungen Republik ein Symbol schaffen.
Ja, es hat was Utopisches.
Kommentiert Berlins Senatsbaudirektorin Regula Lüscher die Entwürfe von Otto Kurz. Sie verhehlt nicht, dass sie sich für das Berlin von heute ähnlich gewagte Visionen wünscht.
Hochhäuser sollten ja eigentlich so eine vertikale Stadt sein und die sollten möglichst durchmischt sein, die sollten nicht einfach cremeschnittenartig jedes Geschoss gleich hoch, sondern da müssen dazwischen geschaltet wieder öffentliche Bereiche sein. Also das sind so diese Utopien, ja, dass man richtige Stadtteile einfach vertikal entwickelt. Und insofern liebe ich eigentlich auch Hochhausentwürfe, die aber eben dieser Utopie auch nachkommen. Also da ist schon noch Luft nach oben im doppelten Sinne.
Bei den Hochhausplanungen für Berlin sei noch Luft nach oben. Das hat ja die zuständige Baudirektorin gerade im Beitrag gesagt. Und zwar im doppelten Sinne, in der Gestaltung wie in der Höhe. Aber klar ist natürlich auch, so wie Frankfurt mit so einer durchgängigen Skyline, das klappt in Berlin einfach nicht mehr. Aber es gibt hochfliegende Pläne. Wolf-Seren Treusch erzählt uns davon.
Der erste Wohnturm unweit des Alex ist bezugsfertig. 65 Meter hoch, 20 Stockwerke. Daran angeschlossen ein L-Riegel, 40 Meter hoch, 12 Etagen, mit Dachterrasse. Zugänglich allerdings nur für die Bewohner.
Genau, wir können hier einmal rundherum gehen.
Helle Natursteinfassade, raumhohe Panoramafenster, flexible Grundrisse. Die 164 Eigentumswohnungen des Grandaire, so heißt der Neubau, sind alle verkauft. Teilweise schon seit Baubeginn 2016.
Wir haben natürlich eine deutliche Preisentwicklung gesehen, jetzt gerade auch wieder in den letzten 4-5 Jahren. Das heißt, ganz grob kann man sagen, hier im innerstädtischen Bereich 10% Preisentwicklung pro Jahr.
Michael Elst vom Immobiliendienstleister Strategis AG vermarktet das Objekt. Mit 5.000 Euro pro Quadratmeter in den unteren Geschosslagen hätten sie begonnen.
Und sind dann bei Spitzenpreisen von 15.000 Euro pro Quadratmeter im drittletzten Geschoss ausgelaufen. Die beiden letzten Geschosse, die Penthouse-Etagen, werden jetzt erst in die Vermarktung kommen.
Neben den Eigentumswohnungen gibt es auch 105 Mietwohnungen. Für 19 Euro kalt den Quadratmeter. Das erste Hochhaus, das seit dem Fall der Mauer nun unweit vom Alexanderplatz mitten in der City Ost fertiggestellt wurde, ist ein reines Wohnhaus. Beim Richtfest vor einem Jahr sagte Berlins Senatsbaudirektorin Regula Lüscher, Hochhäuser belasteten die Umwelt und die Nachbarn. Sie müssten der Stadt daher etwas zurückgeben. Öffentlich zugängliche Dachgärten oder Gastronomie im Erdgeschoss. Was also gibt dieses Gebäude der Stadt zurück?
Es gibt der Stadt einen Ort zurück, der ein weißer Fleck auf der Stadtkarte war. Man darf nicht vergessen, dass wir hier über Jahrzehnte eine große Brache hatten innerstädtisch, wo nichts stattgefunden hat, außer der jährliche Weihnachtsmarkt. Und heute steht hier ein Gebäude, stehen benachbarte Gebäude, die diesen Ort wieder mit Leben erfüllen.
Wolkenkratzer-Visionen für den Berliner Alexanderplatz beflügeln die Fantasie der Planer schon seit 100 Jahren. Doch erst in der DDR wurden hier Hochhäuser errichtet. 5 Jahre nach dem Mauerfall entwarf der Architekt Hans Kolloff einen Masterplan mit bis zu 13 Türmen, alle 150 Meter hoch. Eine Vision, die auch heute noch passt, findet Senatsbaudirektorin Regula Lüscher.
Der Alex ist natürlich so ein Ort des Kommerzes, des Konsums, der Bewegung, des metropolitanen Alltags. Es ist jetzt nicht ein schöner Ort, an dem man sich jetzt bei Vogelgezwitscher irgendwie erholt, sondern es ist genau das andere, das Pulsierende, was einfach eine Metropole hat. Da kommt natürlich sofort das Hochhaus als Typologie in Diskussion.
Mit einigen Änderungen gilt der Kolloff-Plan deshalb nach wie vor. Realisiert wurde davon jedoch bis heute nichts.
Der Hauptgrund war schon, dass einfach die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben war. Die Entwickler haben da einfach zu wenig hohe Mieten daraus generieren können. Das ist ganz simpel und einfach.
Doch nun endlich scheint es loszugehen, nach Jahrzehnten des Stillstands und der Absichtserklärungen. Zwei Hochhausprojekte laufen. Ein drittes wartet auf die Baugenehmigung. Zwei weitere stehen in den Startlöchern. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hatte 2015 den Masterplan angepasst. Statt der ursprünglich geplanten 150 Meter sollen die neuen Hochhaustürme nur 130 Meter messen. So können der Fernsehturm und die umliegenden Gebäude aus DDR-Zeiten, unter anderem das ehemalige Forum-Hotel, gestalterisch besser eingebunden werden.
Ein Hochhaus soll im Grunde genommen die Idee der gemischten Stadt widerspiegeln. Und darum haben wir auch gesagt, Hochhäuser, die über 60 Meter hoch sind, die sollen von einem Nutzungstyp nur 70% beinhalten. Die restlichen 30% müssen eine andere Nutzung sein. Wir haben gesagt, Hochhäuser müssen den öffentlichen Raum beleben. Darum sollen die Erdgeschossnutzungen immer publikumsbezogen sein. Und wir haben zum Beispiel gesagt, die Bürger sollen auch etwas von dieser Weitsicht profitieren, also nicht die Chefetage zu oberst, sondern ein öffentlich zugänglicher Ort soll zu oberst sein.
Um das zu gewährleisten, hat der Senat zu Beginn des Jahres das sogenannte Hochhausleitbild für Berlin verabschiedet. Darin wird genau geregelt, woran sich die Planer beim Neubau von Hochhäusern zu orientieren haben. Für die aktuellen Projekte am Alex gelten diese Regeln allerdings nicht, weil hier zu früherem Zeitpunkt bereits das Bebauungsplanverfahren eingeleitet wurde.
Das Hochhausleitbild ist sehr anspruchsvoll, hat viele Randbedingungen, die nicht ganz so einfach zu erfüllen sind, die meines Erachtens also im Großen und Ganzen wünschenswert sind. Aber ich bin mal gespannt, inwieweit sie tatsächlich umgesetzt werden können.
Der Architekt Matthias Sauerbruch gewann vor 2 Jahren zusammen mit Luisa Hatten den Wettbewerb für das Baufeld direkt neben dem Hotel. Ihr Entwurf sieht einen 130 Meter hohen Turm vor, der auf 2 Seiten mittig durch eine vertikale Furche geteilt wird. Durch diesen Kniff wirkt das Hochhaus wie 2 schlanke Türme. Auch wenn das Hochhausleitbild für diesen Bau nicht gilt, einzelne Planungsgrundsätze berücksichtigt Matthias Sauerbruch schon jetzt. Beispiel Nachhaltigkeit.
Ein wesentlicher Faktor, den wir da eingeplant haben in dieses Gebäude, ist, dass die gesamte Fassade des Hochhauses, die nach Süden und Osten und Westen ausgerichtete Fassade des Hochhauses, mit Photovoltaik belegt sein wird. Das heißt also, es wird quasi sein eigenes Kraftwerk sein, wenn man so möchte. Es wird seinen eigenen Strom generieren, nicht in voller Menge, aber immerhin einen erheblichen Anteil. Auf dem Dach sind auch nochmal welche drauf. Energiegewinnung, jetzt auch in dem Umfang und auch als Teil der Architektur, das ist relativ neu.
Sauerbruch Hatten planen auch die gewünschte Mischnutzung der Immobilie. Im 30 Meter hohen Sockelbau befinden sich in den ersten 3 Geschossen Flächen für Einzelhandel, Gastronomie und Coworking Spaces. In den 5 Geschossen darüber Wohnungen. Der Turm ist vorwiegend mit Büronutzung belegt.
Das ist ja das große Thema. Also wie kriegen Sie das gebacken, wenn Sie jetzt in einem Hochhaus eben normale Mieter haben, also Wohnungsmieter, und dann gleichzeitig irgendwie eine repräsentative Büroetagen, und dann muss man getrennte Aufzüge haben und so weiter und so fort. Insofern bin ich mal gespannt, wie weit diese Aspekte jetzt umgesetzt werden können.
Matthias Sauerbruch ist zuversichtlich, dass das seinem Team gelingen wird. Und dass der Alexanderplatz in ein paar Jahren, wenn die geplanten Hochhäuser alle fertig sind, eine sehr viel höhere Aufenthaltsqualität besitzt als heute.
Ich glaube, das wird schon auch speziell, ja, wenn da mal so eine richtige Verdichtung stattfindet. Das wird schon ein Ort werden, der einzigartig ist in Berlin. Ist es jetzt schon, aber wird es noch mehr.
Weil unbebaute Grundstücke in der Berliner Innenstadt knapp werden, wollen immer mehr Entwickler in die Höhe bauen, verdichten. So auch die Signa Holding, ein österreichisches Immobilien- und Handelsunternehmen, dem die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof gehört. Auf dem Gelände von Karstadt am Kurfürstendamm, direkt neben der Gedächtniskirche, würde Signa am liebsten 3 bis zu 150 Meter hohe Türme errichten. Die Senatsbaudirektorin lehnt das mit Hinweis auf die gründerzeitliche Struktur des Umfeldes ab. Jetzt haben Signa und der Berliner Senat jedoch eine Nachverdichtung mit 1 bis 2 Hochpunkten vereinbart. Regula Lüscher gibt ihren Widerstand auf.
In diesen Gesprächen war klar, dass man jetzt von der Traufhöhe auch gewisse Abweichungen machen kann. Das sieht man auch dort im städtebaulichen Kontext, gibt es gewisse Erhöhungen, eben sogenannte Hochpunkte. Also ich sehe da eigentlich nicht wirklich einen Widerspruch.
Ob Hochpunkte oder Hochhäuser, das Beispiel aus der City West zeigt, es wird gerungen um jedes einzelne Bauprojekt. Eine durchgängige Skyline aus Wolkenkratzern wie in Frankfurt am Main wird es in Berlin so bald nicht geben.